Also ganz konkret, wenn ich vielleicht für viermal Training in der Woche Zeit habe, macht es schon Sinn, dann gerade die längere Einheit, vielleicht auch immer wirklich so 2-3 Stunden, also ganz bewusst dann auch deutlich länger, als ich dann vielleicht gelaufen wäre, Rad zu fahren.
Eine Frage, die zurzeit mehr denn je in jeder Laufgruppe für Diskussionen sorgt, ist diese. Ist das Fahrrad nun der beste Freund des Läufers oder nicht? Verständlich, denn wenn sich die Laufumfänge aus welchen Gründen auch immer nicht weiter steigern lassen oder sogar eine Laufpause angesagt ist, fragen sich viele LäuferInnen, wie kann ich meine aerobe Ausdauer trotzdem halten oder sogar steigern? Viele landen dann beim Alternativtraining auf dem Rad. Aber verbessert Radfahren wirklich die Performance beim Laufen? Und muss es dafür gleich ein teures Rennrad sein? Für die Antwort darauf habe ich mir wieder einen Experten ins Boot geholt. Professor Dr. Olaf Überscher ist diesmal mein Gast, Dozent an der Hochschule Magdeburg-Stendal mit dem Schwerpunkt Biomechanik. Olaf ist selbst seit 2004 leidenschaftlicher Triathlet und war lange Zeit Leiter des Leipziger Instituts für angewandte Trainingswissenschaft. Er weiß also ganz genau, was physiologisch passiert, wenn wir den Laufschuh gegen das Pedal tauschen. Wir sprechen heute darüber, wie Radfahren die Laufökonomie beeinflusst, wie wir im Breitensport Einheiten auf dem Sattel sinnvoll in den Trainingsplan integrieren und ab wann Radtraining sogar effektiver sein kann als der nächste Dauerlauf. Hier spricht Elliot von Achilles Running und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Lieber Olaf, willkommen bei uns im Achilles Running Podcast. Freut mich sehr, dass es geklappt hat.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und freue mich jetzt mit dir hier kurz zu reden.
Ja, kurz oder lang. Wir werden sehen, wie es zu sagen gibt zu dem Thema. Ich habe auf jeden Fall viele Fragen. Du wirst uns ja heute auch Rede und Antwort stehen. Wir hatten gerade ja schon angesprochen, wir hatten die erste schöne Frühlingswoche. Konntest du die gut nutzen für Outdoor-Training? Warst du draußen zum Trainieren?
Ja, also auf jeden Fall ja. Ich habe mich gefühlt ein halbes Jahr auf diese erste Frühlingswoche gefreut. Wir hatten ja schon kurz festgestellt, also der Winter dieses Jahr war irgendwie gefühlt ziemlich lang und irgendwie auch gefühlt gar nicht so sonnig, wie man es manchmal vielleicht auch kennt. Deswegen, also der Frühling kam jetzt genau richtig. Natürlich, da treibt es mich auch raus. Ich bin jetzt auf dem Rad tatsächlich, passt vielleicht auch zum heutigen Thema, doch jetzt relativ wieder mehr gefahren zumindest als natürlich die Vorwochen. Laufen auch tatsächlich wieder, aber wie es der Zufall so will, gerade gestern, wir sind gerade dabei, bei mir in Magdeburg im Institut das neue Biomechaniklabor aufzubauen, habe ich mir dummerweise an einem Ruderergometer den kleinen Zeh geschrammt und bin jetzt erstmal wieder etwas aus dem Laufgeschäft wahrscheinlich raus für, vielleicht 1-2 Wochen, aber gut, es war ohnehin, sage ich mal, jetzt der Winter mit ein paar Verletzungen bei mir versehen, deswegen war das Radtraining und das Schwimmtraining eine gute Alternative und natürlich gerade jetzt Radfahren bei Sonnenschein, bei Temperaturen deutlich über Null, ja eher schon im zweistelligen Bereich jetzt deutlich, ist das wieder ein ganz anderes Lebens- und auch Sportgefühl.
Absolut, ja. Ja, erstmal gute Besserung an dein Zeh.
Danke, richtig aus.
Ja, perfekt, jetzt direkt im Laufpodcast dieses Wehwehchen zu haben. Aber zum Glück, ja, jetzt hoffentlich nichts Schlimmeres, wenn du sagst, in 1,5 Wochen ist es wieder vorbei. Würdest du sagen, dass Radfahren deine Lieblingsdisziplin ist als Triathlet? Oder womit hast du vielleicht auch angefangen? Das interessiert mich auch mal immer so. Kam erst das Laufen, kam erst das Radfahren?
Ja, also meine Lieblingsdisziplin, ich glaube, ich würde wahrscheinlich diese Frage heute anders beantworten wie vielleicht vor 10 oder vor 20 Jahren. Also tatsächlich, ich habe damals, das war 2004 tatsächlich, also gerade als die Olympischen Spiele in Athen eben das zweite Mal damit auch überhaupt Triathlon auf dem olympischen Programm stand, im Fernsehen waren. Und das war für mich die Zeit, da habe ich wirklich so für mich gedacht, okay, bisher war ich halt ja damals so, ich sag mal, so Hobbysportler gewesen, alles so etwas, so ein bisschen Volleyball, war auch Badminton, auch was man aus der Schule kannte. Laufen halt so, fahre ich etwas mit, aber ich wollte wirklich einfach mit Triathlon anfangen. Und wie es halt so ist, Radfahren kann man irgendwie, Laufen ja irgendwie per se auch, Schwimmen ist dann meist schwieriger. Und deswegen war tatsächlich lange Zeit dann eben das Schwimmen eigentlich so meine Hassdisziplin oder zumindest Hassliebe vielleicht. Radfahren und Laufen haben sich da immer so relativ die Waage gehalten. Also werden wir, denke ich, heute auch drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja jeweils auch gute Argumente, sowohl halt trainingswissenschaftlich als auch einfach, sage ich mal, mental, psychologisch, wie das eine und das andere. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass Laufen eigentlich zu meiner Lieblingsdisziplin geworden ist. Einfach weil man aus ich sag mal, zeitökonomischen Gründen, ja, jetzt auch mit fortgeschrittenem Alter und natürlich auch fortgeschrittener beruflicher Entwicklung, man einfach weniger Zeit hat und dann natürlich probiert, möglichst effizient zu trainieren, ohne dabei natürlich, sage ich mal, auch zu viele Abstriche bei der allgemeinen, sage ich mal, Fitness machen zu müssen. Und da ist natürlich Laufen wirklich, das muss man ganz klar sagen, auch wenn es heute um das Radfahren eigentlich geht, ganz vorne dran. Aber natürlich gibt es auch gute Gründe, warum man eben genauso eben auch als reiner Läufer eben auch mit Radfahren sollte. Natürlich jetzt nicht vielleicht in gleichen Anteilen, aber auch mit Radfahren sollte. Und ja, und damit würde ich sagen, also heute bin ich eigentlich am liebsten Läufer, obwohl ich mich tatsächlich nach wie vor natürlich als Triathlet sehe.
Ja, spannend. Da hast du ja schon viele Sachen angeteasert, irgendwie auch, ne, so anekdotisch, die dann aber auch auf uns zutreffen werden, ne. Bin ich schon gespannt, gleich in das Thema mit dir einzustarten. Ja, auch schon so gehört zu haben, gerade, dass das Laufen scheinbar auch, was so den Kosten-Nutzen an Zeit und an zeitlichen Einheiten angeht, scheinbar eine gute Rechnung ist, die ja auch dann für Leute mit wenig Zeit da tatsächlich aufgeht. Finde ich spannend, weil hätte ich jetzt vielleicht auch gar nicht so in dem ersten Moment gewusst, ob da nicht Radfahren vielleicht auch eine zeitlich sparende Variante ist, weil man ist natürlich schneller mit dem Rad als zu Fuß, ne? Aber da werden wir ja sicher gleich drauf eingehen, ob das da vielleicht einfach auch zu kurz gedacht ist, ja. Also ich selber muss sagen, ich habe auf jeden Fall auch Interesse an Radfahren, aber klassische Rennräder sind natürlich eine echte Investition. Deshalb wollte ich auch jetzt vorher erstmal klären, ob Trainingseinheiten auf dem Rad auch wirklich sinnvoll zum Beispiel für mich sind, jetzt als stellvertretenden Freizeitläufer. Am normalen Radfahren habe ich auf jeden Fall Spaß, aber in dieser Folge soll es ja auch nicht um den Freizeitaspekt wirklich gehen, sondern auch darum, ob uns ja Laufsport oder ob das Rad im Laufsport auch also aus reiner Performance-Sicht uns gut tut. Also das finde ich auch ganz spannend, da jetzt aus sportwissenschaftlicher Sicht auch ein bisschen mit dir drüber zu sprechen. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall gleich rein ins Thema. Vielleicht erstmal so ganz grundlegend, warum das Thema auch bei mir aufkam oder warum ich mich speziell jetzt dafür interessiere hier im Podcast. Ich habe beobachtet, dass auch viele Läufer um mich herum im Hobbybereich anfangen, Einheiten auf dem Rad zu absolvieren. Also viele legen sich ein Rennrad zu, sehe ich auch zunehmend bei Laufinfluencern, aber auch bei mir ganz normal im Bekanntenkreis. Hast du diese Beobachtung auch? Ist das spezifisch, weil ich da irgendwie in einer bestimmten Bubble jetzt bin, dass Leute anfangen, sich Rennräder zuzulegen? Vielleicht erstmal ganz grundlegend, hast du diese Beobachtung auch gemacht?
Ja, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass auch in meiner Insta- und Social-Media-Bubble, ich sag mal, das generelle Thema Triathlon mit allem, was dazugehört, also vom Laufen zum Triathlon oder eben Alternativtraining zum Laufen und ach, da bin ich schnell im Triathlon gelandet, eine größere Rolle spielt. Also ich glaube auch in den letzten 1-2 Jahren sind da viele auch eben in der Influencer-Branche auf diesen Zug natürlich vollkommen zu Recht aufgesprungen. Das ist eine wunderschöne Sportart, eben das Radfahren auch. Aber ich möchte behaupten, dass die tatsächliche Anteiligkeit der Läufer, die auch Rad fährt, jetzt nicht unbedingt zugenommen hat. Vielleicht ist das jetzt medial präsent und natürlich, es macht, sage ich mal, auch einfach visuell mehr Eindruck, wenn man auf einem schicken Rennrad mit schicker Sonnenbrille und schickem Aero-Helm vielleicht sitzt. Aber ich sag mal, wirklich ganz bewusst, wenn man tagtäglich zur Arbeit und zurück mit dem Stadtrad fährt, vielleicht auch so ein schönes Hollandrad, das ist auch Radtraining. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so medienwirksam, aber, und das haben natürlich auch schon viele ausdaueraffine Menschen immer schon gemacht, zumindest in dem Kreis, in dem ich auch unterwegs bin. Und insofern glaube ich nicht unbedingt, dass vielleicht die Häufigkeit des Radfahrens für Läufer zugenommen hat, aber bestimmt die Wahrnehmung, vor allem auch die mediale Wahrnehmung.
Okay, ja, das kann gut sein, weil wie du natürlich ansprichst, die Leute, die sich dann auch eins zulegen und halt viel teilen auf Instagram, die sind dann auch schick gekleidet. Die haben natürlich dann auch richtig nice Räder. Vielleicht kommt daher auch so der Gedanke für mich, irgendwie muss Radtraining auch immer teuer sein, weil man dann natürlich immer direkt das schönste Gravelbike oder sich holt. Aber vielleicht, wie du gerade ansprichst, muss es ja gar nicht so sein. Wenn auch normales Radfahren schon Radtraining sein kann, das ist natürlich ein spannender Gedanke, den wir ja sicherlich auch noch ein bisschen vertiefen werden. Ab wann ist eigentlich Radtraining dann auch sinnvoll oder beziehungsweise wann hat es dann auch einen Effekt auf den Körper? Vielleicht erstmal, wenn man sich so die Bewegungsabläufe auf dem Rad anschaut und vergleicht mit dem beim Laufen. Wie unterscheiden sich die beiden oder gibt es da auch vielleicht Zusammenhänge? Gibt es da, gibt es mehr Unterschiede als Gleichheit? Hol uns da gerne mal ab, wie es da eigentlich so biomechanisch auch aussieht.
Ja, also eine sehr gute Frage, die man auch tatsächlich doch so etwas umfangreicher beantworten muss. Ich würde jetzt vielleicht mal damit beginnen, welche Unterschiede wir eigentlich haben, denn das sind durchaus relativ erhebliche Unterschiede. Beim Laufen, unsere natürliche, auch von der Evolution ja über viele hunderttausend Generationen entwickelte Fortbewegungstechnik, haben wir eine sehr effiziente Form entwickelt, dass wir in Kombination von natürlich Muskelkraft und elastischer Sehnenwirksamkeit, also Speicherung in Sehnen, Achillessehne vor allem, auch im Plantarfaszie etc., dass wir da Energie sehr effizient auch wieder nutzen können. Und zwar in der Form, dass wir im Unterschied zum Gehen beim Laufen, also beim Rennen, ja eine Flugphase haben. Das ist genau der entscheidende Unterschied zum Gehen. Und diese Flugphase bedeutet natürlich, wir haben keinerlei Kontakt mit dem Boden. Das ist die Definition des Ganzen. Wenn wir dann wieder landen, wird nicht die gesamte Menge an Energie, die wir quasi in uns tragen, kinetisch dann ja verpufft, sondern ein Teil wird in unseren Sehnen, vor allem im Achillessehne und Plantarfaszie, also unter dem Fußgewölbe, die Sehnenplatte, gespeichert und wird für den nächsten Schritt wiederverwendet. Damit diese Speicherung gut funktioniert, muss tatsächlich auch die Sehne natürlich gespannt werden. In der Zeit arbeiten die Muskeln, wir sagen, exzentrisch. Das heißt also ganz konkret zum Beispiel für die Achillessehne, wir wollen eigentlich unseren Fuß quasi, wir sagen plantar flektieren, also quasi die Zehen quasi in Richtung Boden strecken, um es quasi abzudrücken, abzufedern. Aber durch die Kraft, die wirkt, wird der Muskel gedehnt. Also während der Muskel eigentlich versucht zu kontrahieren, wird er gedehnt, weil einfach die äußere Kraft größer ist als die Kraft, die der Muskel in dem Moment selber aufbringen kann oder eben soll, möchte, wenn man so will. In dieser exzentrischen Phase findet eine ganze Menge statt, eben auch Energie, wie gesagt Speicherung, aber eben auch neuromuskulär einiges, was eben für diese exzentrische Phase ganz spezifisch ist. Also ganz konkret zum Beispiel auch solche neuromuskulären Anpassungen für reaktive Muskelarbeit etc. Ich sage das deswegen, weil genau das nämlich im Radfahren fehlt, zumindest in aller Regel fehlt. Im Radfahren arbeiten unsere Muskeln in aller Regel rein konzentrisch. Konzentrisch heißt, der Muskel, ja, kontrahiert, das steckt im Namen drin, also bildet eine Kraft, wendet eine Kraft auf und dabei verkürzt er sich. Also klassisches Beispiel, wenn ich aus der Kniebeuge nach oben gehe, das mache ich mit meinen Kniestreckern, dem Quadrizeps vor allem, also der großen Muskulatur vorne auf dem Oberschenkel drauf, dann wird da eine Kraft generiert und der Muskel verkürzt sich dabei. Das ist, wie gesagt, eine ganz andere Beanspruchung. Das ist natürlich auch die Beanspruchung, die die Natur eigentlich prinzipiell einmal für Muskeln vorgesehen hat. Ja, wenn sie kontrahieren, sollen sie auch kürzer werden und dabei eben Kraft entwickeln. Aber, wie gesagt, das ist beim Radfahren, ich sag mal vielleicht zu 95%, kommt etwas auf den Menschen an, auf jeden Fall weit überwiegend die Muskelarbeit, die da dominant ist. Beim Laufen haben wir sowohl die konzentrische Arbeit, eben wenn wir aus der Kniebeuge in der Stützphase uns wieder strecken und auch dann vor allem zum Beispiel im Abdruck dann die Hüfte weiter strecken. Aber wir haben eben auch diese exzentrische Phase. Und das ist der entscheidende Unterschied biomechanisch. Beim Laufen haben wir also beides auch in relativ, ja, ich sag mal, nicht unbedingt gleichen, aber in sehr wichtigen Anteilen, exzentrisch und konzentrisch, beim Radfahren eben nicht. Und jetzt haben wir auch genau, ich sag mal, die Frage, was sind dann die Gemeinsamkeiten? Naja, wir können natürlich beim Radfahren auch genau die Muskelgruppen, die im Laufen konzentrisch arbeiten müssen, zum Beispiel eben Quadrizeps, also die Kniestrecker, die große vordere Oberschenkelmuskulatur, gut trainieren. Aber wir können beim Radfahren eben nicht beispielsweise dieses exzentrische der Wadenmuskulatur, sprich also Trizeps suri, wie wir sagen würden, die drei Wadenmuskeln, die wir haben, also der Schollenmuskel und quasi zweiköpfige Wadenmuskel und die Achillessehne so trainieren. Deswegen also, wir haben gewisse Überschneidungen und die sind auch durchaus synergistisch, also das eine trainiert das andere, aber die Exzentrik können wir eben beim Radfahren nicht trainieren, aber die ist ganz wichtig für die Laufökonomie und tatsächlich auch für die Verletzungsprophylaxe.
Mhm. Könnte man dann sagen, dass jemand, der läuft mit Radtraining, also dass vielleicht auch, dass es der Person leichter fällt, mit Radtraining das allgemeine Training zu verbessern als andersrum? Also jemand, der vorher Rad gefahren ist, kann vielleicht diese Bewegungsabläufe beim Laufen noch nicht so richtig, weil es scheint ja ein bisschen so, ne, so doch eine gewisse Ab- und Aufwertung dazu geben, ne?
Ja, also natürlich sollte man ja nicht grundsätzlich, ich sag mal, 100% pauschalisieren wollen. Es gibt bestimmt Menschen, da gibt es auch Unterschiede, ich sag mal auch solche ja, Talente, wenn man so will, aber tatsächlich beobachten wir in der Trainingswissenschaft und ganz speziell natürlich auch in der, im Ausdauerbereich, gerade im Triathlon, dass die guten Läufer, also die per se Lauftalent haben oder vielleicht auch vom Laufen kommen, es ihnen deutlich leichter fällt, auch gute Radfahrer zu werden als umgekehrt. Weil, wie gesagt, beim Radfahren, also wir haben jetzt vielleicht auch so den, ich sag mal, die zwei Stereotype vielleicht vor Augen, so der klassische Tourenfahrer, also Tour de France vielleicht, ja, eher relativ dünn, also natürlich hohe Leistung pro Kilogramm Körpergewicht auch, das ist klar. Und dann vielleicht auch so diesen Sprinter, vielleicht im Extremfall auch den, ja, den quasi Bahnradsprinter, also richtige Muskelpakete, aber das ist eben genau der Punkt. Konzentrische Arbeit, vor allem eben Kniestreckung, also Quadrizeps, Femoris da ganz groß und natürlich auch die Gluteen, also die Gefäßmuskulatur, aber eben die Hamstrings. Die guten Radfahrer trainieren die mit, weil die eben wirklich im Zyklus, sage ich mal, das hat man noch gar nicht besprochen. Also man hat ja nicht nur im Radfahren, wenn man Klickpedalen trägt, zumindest die Möglichkeit zu drücken, Pedale nach unten zu drücken, eben auch nach oben zu ziehen in der genau 180 Grad dann versetzten Phase. Gute Radfahrer nutzen natürlich möglichst die gesamte Phase, also drücken und ziehen. Die Hobbysportler, die vielleicht auch mit dem Radfahren gerade anfangen oder einfach keine Klickpedalen tragen, also einfach auch ein guter Radfahrer vielleicht einfach mit Straßenschuhen auf dem Single Speed zum Supermarkt unterwegs ist, der kann eben nicht ziehen. Das heißt, genau diese Kniebeugemuskulatur, also sprich die Hamstrings, werden da gar nicht trainiert, weil die einfach keinen Kraftstoß in dem Moment kriegen. Demzufolge also, wenn man ein guter Läufer werden will und schon ein guter Radfahrer ist, sollte man auf jeden Fall eben auf diese kniebeugende, in Klammern eigentlich mehr sogar als das, die Hamstringmuskulatur insgesamt schauen und eben, wie gesagt, natürlich auch die Sehnensteifigkeit, die Sehnenökonomie im Sinne Energiespeicherung, also Achillessehne, Plantarfaszie.
Spannend, okay. Auch super interessant zu hören, dass es auch bei der, also dass es auch ein bisschen drauf ankommt, wie man das Bike verwendet, ne? Also dass dann tatsächlich diese Ziehbewegung auch nicht eine Voraussetzung ist, dass man da dann auch nochmal genau reinschauen muss, was man eigentlich mit dem Fahrrad oder dem Rad macht, um dann da auch nochmal andere Muskelgruppen anzusprechen. Wir haben uns jetzt eigentlich nur auf den Unterkörper fokussiert. Gibt es beim Oberkörper noch irgendwelche erwähnenswerten Unterschiede? Weil man sagt ja auch immer, eigentlich ist ja auch der so der Rumpf sehr wichtig beim Laufen. Ist ja, glaube ich, beim Fahrradfahren oder Radfahren an sich nicht so wichtig, oder?
Ja, also richtig. Also tatsächlich ist das auch ein Hauptpunkt, den ich, sage ich mal, immer etwas kritisch sehe, wenn man als Läufer vielleicht geneigt ist, dann ohne Notwendigkeit wie Verletzung oder vielleicht anderer medizinischer Gründe auf das Radfahren zu setzen, weil eben tatsächlich alles, jetzt mal etwas vielleicht überspitzt formuliert, ab dem Bauchnabel, sogar noch etwas tiefer, vielleicht ab den Hüftköpfen, eigentlich nicht mehr trainiert wird. Und diese Oberkörperstabilität ist eine ganz wichtige Größe für ökonomisches und auch für gesundes Laufen. Wir sehen oftmals, wenn man gerade jetzt vielleicht im Frühjahr, wenn auch, ich sag mal, noch nicht viele Wettkämpfe gewesen sind, sich vielleicht dann mal am Wettkampftag an den Halbmarathon oder Marathon vielleicht sogar an die Strecke stellt und dann mal die Läufer so auf den letzten vielleicht so 10-20% ihrer Strecke beobachtet, wird man feststellen, nicht wenige gehen dann allmählich in solche Schonhaltung, dass also dann auf quasi die Seite, wo gerade die Flug- oder die Schwungphase des Beines stattfindet, wo das Bein also keinen Bodenkontakt hat, abgekippt wird. Also so eine quasi leichte Hüftinstabilität, wenn man es nicht besser wüsste, würde man da von einer Hüftinstabilität sprechen, einfach weil die Muskulatur ermüdet ist. Also die Muskulatur, die uns im Rumpf auch gerade hält, die also auch in dem Falle die Abduktoren dafür sorgt, dass wir eben gerade stehen, auch wenn eben nur ein Bein gerade Bodenkontakt hat. Das heißt also, diese Ermüdung der Muskulatur, die für die Rumpfstabilität zuständig ist, die ist eben gerade in der im letzten Teil vielleicht des Langstreckenlaufes dann schon durchaus ein limitierender Faktor. Und das kann man natürlich entweder nur durch Laufen trainieren oder eben auch durch gezieltes Krafttraining natürlich, aber eben dann Kraftausdauertraining. Beim Radfahren braucht man das eben nicht. Da sitzt man auf dem Sattel, hat natürlich im Zweifel noch die beiden Hände am Lenker und hat demzufolge also die gesamte Haltearbeit des sage ich mal, unteren Rückens, der unteren auch Bauchmuskulatur, da generell auch der Bauchmuskulatur eigentlich de facto ausgeschaltet. Natürlich gute Radfahrer, die fahren nicht nur Rad, das ist klar, die machen auch Gewichtstraining, die machen also Krafttraining, um genau auch diesen, ich sag mal, Negativeffekten etwas entgegenzuwirken. Aber tatsächlich ist es so, wenn man im Blick hat, den ganzen Körper zu trainieren, ist Radfahren auf jeden Fall nicht ausreichend. Und für Laufen brauchen wir eigentlich ein Ganzkörpertraining, kein einseitiges Training der unteren Extremität.
Okay, schon mal ein ganz wichtiges erstes Fazit eigentlich an der Stelle. Wir haben auch gerade die Stoßbelastung beim Laufen so kurz angeschnitten. Kann man aber sagen, dass Radfahren schonender ist für jetzt klassisch vielleicht auch die Kniegelenke und so, ne? Das sind ja immer so die Problemzonen, nenne ich es jetzt mal, die dann irgendwie auch manchmal mit Arthrose und so in Verbindung stehen. Ist ja nicht immer ganz richtig, ne? Aber so zumindest weiß man, die Kniegelenke, ja, müssen ein bisschen mehr aushalten, glaube ich zumindest, als beim Radfahren, oder?
Ja, also 100% richtig. Das ist wiederum der große Vorteil vom Radfahren. Wir haben dort eben nicht diese, wir sagen, Impact-Belastungen, also diese Stauchungsbelastungen, wie beim Laufen. Warum? Beim Radfahren haben wir de facto keine Schwerpunktbeschleunigung. Wenn man sich vorstellt, ein Radfahrer oder eine Radfahrerin halt auf der Strecke, wie schaut das aus? Klar, die Beine, vor allem die Sprunggelenke rotieren relativ schnell, aber der Körperschwerpunkt ungefähr dort, wo unser Bauchnabel auch sitzt, der ist in relativer Ruhe. Also natürlich, er bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit, aber eben mit einer relativ konstanten Geschwindigkeit, wie zum Beispiel eben ja 30 km/h oder so. Beim Laufen haben wir stattdessen ja viele kleine Sprünge aneinander gesetzt. Das heißt, jede Schrittbewegung ist ein kleiner Sprung. Bei dem der Körperschwerpunkt kontinuierlich beschleunigt und abgebremst wird. Und dieses Abbremsen, das hat eben eine Kraftwirkung von bis zu dem Dreifachen des Körpergewichtes. Also wenn ich meinetwegen jetzt 80 Kilogramm wiege, würde also dann zum Beispiel in der Bodenkontaktphase bei mir so im Mittelstütz ein Effektivgewicht, wenn man so will, von bis zu 240 Kilogramm wirken und dann vor allem nicht nur auf zwei Beine, sondern auf ein Bein, weil ich ja nur mit einem Bein Bodenkontakt beim Laufen habe. Das heißt also, die Hüftbelastung tatsächlich ist, das kann man auch nachweisen, ungefähr das 5- bis 7-fache des Körpergewichtes beim Laufen in halt den Extrempunkten der Schrittphase, des Schrittzyklus. Was natürlich eine enorme Beanspruchung darstellt. Aber das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen. Unsere Natur hat uns genau dafür gemacht. Ja, wie gesagt, 2 Millionen Jahre, eher 3 Millionen Jahre sind wir Bipeden, also zweibeinige Lebewesen, die sich entsprechend auch schnell fortbewegen. Wir sind doch evolutionär für den Ausdauerlauf tatsächlich in vielerlei Hinsicht gemacht. Also wir haben viele Vorteile, sage ich mal, genetisch erhalten über die Evolution, die uns wenn wir es denn trainieren, auch regelmäßig zu exzellenten Ausdauerläufern machen. Das heißt, unsere Gelenke können das per se ab. Aber natürlich die Frage ist, in welcher Belastung, mit welcher Regeneration, auch über welche Altersspanne etc. und auch mit welchem Untergrund. Also um es ganz konkret zu machen, wenn man alle Läufer auf hartem Asphalt macht, ist natürlich die Stauchungsbelastung, ist natürlich auch damit die Gelenkbelastung höher, als wenn ich da auch variiere. Nicht unbedingt nur den Bodentyp, also klar, weicher Waldboden ist natürlich da etwas weniger, ich sag mal, belastend für die Gelenke und auch für generell den Stütz- und Bewegungsapparat, aber eben vor allem ist jeder Schritt so etwas unterschiedlich. Wenn ich auf einer glatten Asphaltstrecke, einen Radweg zum Beispiel laufe, ist de facto, wenn ich jetzt nicht bewusst variiere, jeder Schritt relativ ähnlich. Auf dem Untergrund, gerade Trailrunning, ja, da hattet ihr ja auch Laura mit am Stadtteil sehr schön beschrieben, da ist jeder Schritt so etwas anders. Und das natürlich bedingt auch, dass jede Belastungsspitze quasi im Schrittzyklus in dieser Einheit anders ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben beim Laufen hohe Belastungen, die wir, wie gesagt, prinzipiell ja gut wegstecken können, dafür sind wir gemacht. Wenn wir eben eine gute Mischung eben aus Trainingsreizen und auch Belastung, Entlastung haben, aber generell haben wir dieses Problem nicht beim Radfahren, weil beim Radfahren haben wir eine sehr, ja, ich sag mal, biomechanisch betrachtet sehr gesetzte Bewegung. Also wir haben keine Belastung über dem Körpergewicht, über der Körpergewichtskraft und wir haben eben auch de facto keine Schwerpunktbeschleunigung. Deswegen sind Hüften und Knie als Gelenke dann nur in dieser Zugbeanspruchung, quasi wie sie gebraucht werden, in Belastungen eben nicht im Stauchen. Und das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich klar Knieprobleme habe, vor allem, ich sag mal, vielleicht auch in Richtung, du hast es angesprochen, so vielleicht Richtung Arthrose, ist natürlich eine Sportart, die mir diese Stauchung, diese akute Stauchung reduziert, vielleicht sogar wegnimmt, wie das Radfahren viel besser geeignet, um langfristig gesund und damit auch glücklich zu bleiben, als eben eine Belastung, die mir mit jedem Schritt eine gewisse Stauchung gibt.
Ja, okay. Ja, ganz klare Empfehlung dann sozusagen an der Stelle, wenn man halt eh schon mit Knieproblemen hat oder vielleicht gerade auch irgendwie in der Verletzung da so eine Übergangsphase hat. Darüber können wir ja auch gleich nochmal sprechen, wie es dann so mit typischen Laufverletzungen aussieht. Wir haben jetzt uns hauptsächlich ja auf die muskulären Funktionen fokussiert. Wie sieht es eigentlich auch mit so anderen Effekten vom Radfahren aus? Also so Herz-Kreislauf-System wird ja auch immer sehr positiv besprochen, weil wir da natürlich, schaffen ja meistens größere Umfänge auch durchs Radfahren. Das ist ja so der große Vorteil. Wie sieht's da aus? Also inwiefern können wir vielleicht das Herz-Kreislauf-System sogar besser trainieren mit dem Laufen oder vielleicht auch nicht besser? Wirst du uns ja sicherlich gleich sagen.
Ja, also da sehe ich auf jeden Fall auch einen ganz großen weiteren Vorteil des Radfahrens. Den ersten hat man gerade besprochen, also keine Stauungsbelastung. Der zweite eben, ich kann auf einer relativ moderaten kardiovaskulären Beanspruchungsebene, also einer relativ moderaten Beanspruchung für Herz- und Kreislaufsystem, eine eben relativ lange Belastung, also eine Belastungsdauer aufrechterhalten, die natürlich auch einen sehr guten aeroben Trainingsreiz darstellt. Um es mal ganz konkret zu machen, gut trainierte oder ich sag mal so, ja, normal trainierte Hobbyläuferinnen und Läufer, denen wird es nicht schwerfallen, 2 Stunden am Stück Rad zu fahren. Dann nimmt man natürlich am besten auch irgendwelche noch einen Energieriegel mit oder vielleicht irgendein Kohlenhydratgetränk. Aber auf jeden Fall gibt es da keine, ich sag mal, größeren muskulären oder vielleicht auch muskuloskeletalen Beschwerden. So 2 Stunden am Stück laufen, das ist schon eine andere Kategorie. Ja, das geht dann schon wirklich in Richtung Long Run. Da wissen wir, mehr als vielleicht 1, maximal 2 sollte man in der Woche davon auf jeden Fall nicht machen im Hobbybereich. Und das ist natürlich beim Radfahren keine Limitation. Ja, ich kann beim Radfahren aufgrund eben der deutlich geringeren sowohl biomechanischen als auch metabolischen Beanspruchung deutlich länger unterwegs sein und damit natürlich genau das, was ich unter anderem im Ausdauertraining trainieren will, nämlich die aerobe Kapazität. Also wie gut kann meine Muskulatur Sauerstoff aufnehmen, überhaupt dahin zu kommen? Wie gut kann meine Lunge, also mein Herz-Kreislauf-System Sauerstoff aufnehmen und transportieren? Das sind genau die Dinge, die ich natürlich in diesen vor allem niedrigeren Intensitätsbereichen deutlich besser, effektiver trainiere, als wenn ich eben, sage ich mal, vielleicht irgendwo jenseits der ersten ventilatorischen Schwelle laufen gehe, was die meisten Hobbyläufer ja tun, weil es gerade der Bereich, fühlt sich irgendwie gut an, ist so schon schnell, aber eben auch nicht so locker, dass ich vielleicht noch ganz entspannt dabei mit vielleicht meiner Partnerin oder meinem Partner reden könnte. Deswegen also das Radfahren ist quasi, wenn man so will, eine gute Unterstützung dabei, nicht zu intensiv zu fahren und dabei genau diese aerobe Trainingsreizsetzung zu schaffen, was beim Laufen gerade im Hobbybereich oftmals dadurch, ich will nicht sagen verfehlt, aber zumindest nicht in diesem Umfang umgesetzt werden kann, weil einfach zu intensiv quasi trainiert und damit aber auch dann im Zweifel zu kurz. Ja, also wie gesagt, 2 Stunden Radfahren ist eigentlich kein Thema für die meisten von uns, denke ich. 2 Stunden Laufen, da würde ich persönlich schon sagen, da brauche ich erstmal 3 Wochen Erholung danach.
Ja, nee, da sprichst du auf jeden Fall was an. Das ist ja auch wirklich für, glaube ich, für viele Leute das Attraktive, dass sie so denken, ja gut, vielleicht schaffe ich nicht immer einen 2 Stunden Long Run oder die Regenerationszeit danach ist einfach zu lang, aber auf dem Rad kann ich auf einmal ganz neue Umfänge leisten. Lass uns da gerne auch mal direkt beim Training eigentlich dann bleiben auf dem Rad. Wenn man jetzt zum Beispiel die aerobe Kapazität vergrößern möchte, gibt es da irgendwie eine Faustregel, wie lange solche Einheiten dann sein müssen? Du hast jetzt von 2 Stunden gesprochen. Hat man da vorher auch schon einen Nutzen, wenn man anfängt mit dem Radfahren? Muss es vielleicht auch eine gewisse Geschwindigkeit sein? Was ist denn da so, wie ist da eigentlich so das Basis-Herangehen?
Ja, also grundsätzlich würde ich da auch sagen, egal wie lange jeder Meter oder in dem Fall jeder Kilometer zählt halt. Also auch wenn ich vielleicht sage, okay, Radfahren habe ich jetzt nicht die Zeit oder gefällt mir vielleicht auch nicht, aber wenn ich eben jeden Tag, wir hatten es eingangs so kurz angeteasert, fahre ich 20 Minuten zum Büro hin und 20 Minuten zurückfahre, sind das 40 Minuten pro Tag. Das fahre ich mal 5 oder fahre ich auch mal 4 mit dem Homeoffice-Tag, aber auf jeden Fall kommen wir da schon auf doch einiges an Trainingszeit, an nette Trainingszeit, die einfach mit on top für die aerobe Kapazität dann eben gerade wirksam wird. Natürlich, wenn man in Richtung, sage ich mal, dann eher spezifischerem Trainingsreiz schaut und sagt, ich will jetzt ganz bewusst die Ausdauerfähigkeit, also auch die Langzeitausdauerfähigkeit verbessern, ganz konkret vielleicht mit Blick auf Marathon. Ich will jetzt vielleicht nicht diese 3-Stunden-Läufe machen, aber 3 Stunden Radfahren, das kriege ich noch ganz gut hin. Dann ist das tatsächlich ein guter Weg, weil eben 3 Stunden zum Beispiel, wenn man dann diese Wettkampfdauer nimmt, die ich vielleicht vorhabe, meinetwegen auch 4 Stunden für Marathon, wenn man sagt, okay, ich möchte zumindest in der Lage sein, diese Belastungszeit zwar bewusst niedriger intensiv, weil Radfahren ist weniger intensiv als Laufen, aber trotzdem die Dauer metabolisch, also bezüglich meiner Nährstoffversorgung, erstmal schaffen, dann ist das ein wunderbares Trainingsziel. Wenn man also sagt, okay, meinetwegen bleibe beim Marathon, ich plane vielleicht so, ja, 3 Stunden 30 zu laufen, dann wäre es auf jeden Fall eine sehr wirksame Methode, wenn man eben, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen vielleicht auch die Long Runs reduzieren will oder vielleicht auch gar nicht so lange machen will in der Länge, in der Distanz, dass man dann sagt, okay, ich will zumindest diese Dauer dann auf dem Rad schaffen. Wohlgemerkt natürlich dann auch mit einer konstanten Geschwindigkeit, die man auch entsprechend also nach entweder Herzfrequenzwerten oder eben meinetwegen auch, wenn man es auf einen Ergometer macht, vielleicht bei 3 Stunden nicht unbedingt das schönste Training, aber wenn man das macht, dann nach Wattwerten quasi einstellt. Ja, deswegen, also man hat da verschiedene Trainingsziele. Man kann das nicht ganz pauschal, sage ich mal, so vielleicht übers Knie brechen, aber definitiv ist ausschlaggebend, was will ich erreichen? Also will ich die Langzeitausdauer, wenn man diesen Begriff jetzt hier verwenden möchte, nutzen oder halt weiter konditionieren, dann sollte man eben auf die längeren Dauern gehen, die auch dann der Wettkampfdauer zum Beispiel entsprechen. Oder aber ich kann auch sagen, okay, ich möchte ganz bewusst vielleicht auf dem Rad auch intensivere Reize setzen, die dann aber beispielsweise auch eben nicht nur der aeroben Kapazität, vielleicht der anaeroben, also ich sag mal so in Richtung maximale Sauerstoffaufnahme gehen, setzen. Und wenn man das will und auch dann entsprechend angeht, kann man auch damit durchaus was erreichen. Ja, also das aerobes System, also ich sag mal generell das kardiovaskuläre System und halt auch die peripheren Komponenten, also sprich die Sauerstoffnutzung im Muskelgewebe, die kann man auch beim Radfahren wunderbar trainieren. Nicht so spezifisch, wie es beim Laufen natürlich ist, aber wie gesagt, dem Herzen ist relativ egal, ob es das Blut jetzt für eine Radfahreinheit oder für eine Laufeinheit durch die Arterien pumpt, Herz bleibt Herz.
Okay. Und du hast ja auch gerade angesprochen, gerade wenn wir jetzt so beim aeroben bleiben, so Zone-2-Einheiten zum Beispiel, also so diese klassischen niedriger intensiven Einheiten, kriegen LäuferInnen dann vielleicht auch auf dem Rad einfach besser hin, weil sie dann nicht ganz so schnell unterwegs sind. Ne? Das heißt, man ist automatisch vielleicht auch so ein bisschen, ja, man befindet sich dann schneller vielleicht in dem Bereich, in dem man eigentlich rein wollte, auch beim Laufen, aber da war man dann halt so fix unterwegs, ne?
Absolut, also genau das, ja.
Ja, und wie stehst du zu nüchternen Einheiten auf dem Rad? Weil das ist ja auch was, was, glaube ich, dann absichtlich genau dafür leichter eingesetzt werden kann. Wird ja manchmal, also kann manchmal auch viel sein für den Körper beim Laufen, aber ist dann auch wahrscheinlich beim Radsport ein bisschen leichter wegsteckbar, oder?
Ja, also grundsätzlich, wenn wir eben über, ich sag mal, Zone 2 Training sprechen, also vor allem Zone 2 im 5-Zonen-Modell, wo wir also mit der Zone 2 noch unter der ersten oder gerade unter der ersten ventilatorischen Schwelle sind, da sind wir ja per se in dem Bereich, wo auch die Fettverbrennung eine große Rolle spielt. Sogar eigentlich tatsächlich noch die dominante Rolle spielt, je nach natürlich Konditionierung. Aber eben die Kohlenhydrate noch nicht, ich sag mal, in dem großen Umfang mit dazu beitragen. Wobei wir natürlich wissen, also reine Fettverbrennung ist auch eher unrealistisch. Also wir haben natürlich immer auch einen gewissen Kohlenhydratanteil dabei. Aber um auf die Frage jetzt oder auf den Punkt zu kommen bei deiner Frage, tatsächlich kann man natürlich beim Radfahren, eben weil wir diese niedrigen Intensitätsbereiche besser treffen, deutlich besser und länger in diesem Fettverbrennungsbereich bleiben. Das heißt also, nüchtern Läufer heißt ja de facto, ich per Definition die Fettverbrennung, also ich nutze quasi die Reserven an den Puffer, den ich vor allem eben oxidativ durch Fettsäureverstoffwechselung habe. Und das kann ich natürlich dann beim Radfahren aufgrund der niedrigen Intensitäten besser machen. Allerdings, jetzt kommt das große Aber, ich bin grundsätzlich sehr zurückhaltend, was nüchtern Training anbetrifft, auch natürlich nicht nur auf mich bezogen, vor allem auch als Empfehlung an andere Athleten und vor allem Athletinnen auch, weil da auch tatsächlich große Risiken damit einhergehen. Risiken deswegen, weil wir beim nüchtern Training ja per se, das ist nun mal so, von den Reserven zehren. Wenn man, ich sag mal, nach einer entsprechende nüchterne Einheit, das ist ja meist dann am Morgen, sage ich mal, vielleicht nach dem Aufstehen direkt, dass man dann eben Runde laufen oder Radfahren geht. Wenn man sich danach dann wirklich genügend Zeit nimmt, ordentlich zu frühstücken und auch wirklich ausreichend zu frühstücken. Also mit ordentlich meine ich sowohl der Inhalt, also was wir kalorisch aufnehmen, aber eben auch die Zusammensetzung und auch mit entsprechend Zeit, dass der Körper das auch wirklich dann verdauen kann und ohne Stress quasi nutzen kann, dann mag das gehen. Aber oftmals ist eben bei diesem Nüchternhalten dann schnell Frühstücken der Fall, dass wir am Ende doch mit einem Defizit, mit einem Kaloriendefizit rausgehen. Das mag, wie gesagt, natürlich mal eine Weile ganz gut gehen. Ja, wir haben, weiß Gott, eine gewisse Resilienz als Menschen, was auch die Nährstoffversorgung anbetrifft. Aber wenn das eben dauerhaft wird, dann kann man schnell in diesen Bereich rutschen, dass man am Ende ein kalorisches Defizit hat. Damit natürlich einhergehen die ganzen Probleme, die wir kennen, mit bis hin halt zur weiblichen Triade. Also insofern nüchtern Training würde ich wirklich nur dann empfehlen, wenn es entweder gerade mal gar nicht anders geht, weil ich vielleicht dann eben die Familienfeier habe am Sonntag oder was auch immer und dann schnell weg muss. Aber generell bin ich ein Freund davon, lieber eine Banane oder irgendeinen Riegel, was ich halt gut auch vertrage, verdaulich, einwerfen, dann die Einheit machen, dann habe ich ein paar Kohlenhydrate. Ich muss also nicht komplett von den Fettreserven in dem Moment zehren und das ist langfristig gesehen in meinen Augen die bessere Variante.
Okay, also durchaus auch keine Empfehlung beim Radfahren dann, weil ich kann mir vorstellen, viele Leute ja nehmen das dann vielleicht ein bisschen auf die leichtere Schulter und denken halt, ach, am Rad ist ja nicht so anstrengend, fühlt sich ja nicht so anstrengend an, wie viel kann da schon passiert sein? Nicht jeder rechnet sich auch aus, wie viele Kalorien wirklich verbrannt werden bei einem Lauf oder bei einer Radrunde. Kann ich mir vorstellen, dass das dann ja vielleicht doch schon auf die leichte Schulter eher genommen wird.
Ja, natürlich beim Radfahren ist ein großer Vorteil. Man hat meist irgendeinen Flaschenhalter, eine Flasche dabei, vielleicht auch ein Radtrikot, wo man eben dann noch den Schokoriegel oder was auch immer noch reinstecken kann. Deswegen, man kann natürlich beim Radfahren besser zuführen. Ja, also beim Laufen ist es schwieriger. Also klar, man kann auch da ein Gel mitnehmen, aber das machen vielleicht auch gar nicht so viele am Ende, gerade bei Nüchternläufen. Beim Radfahren ist es allein schon durch die geringere Herz-Kreislauf-Beanspruchung einfach leichter, auch Nahrung zu sich zu nehmen und die auch noch zu vertragen. Deswegen also, wenn man, ich sag mal, vielleicht auch sagt, okay, ich fahre jetzt los, habe aber eben mein halbes Frühstück in Anführungszeichen so in den Trikottasche und in der Radflasche stecken, dann ist das auch wieder eine andere Sache. Da mag das okay sein. Aber wie gesagt, du hast es angesprochen, ja, wie viel brauche ich eigentlich danach? Gerade nach einer intensiven Einheit ist auch normal. Ja, durch die Zentralisierung unseres Körpers, dass wir eben erstmal nicht so viel auch Blut in die Verdauungsbereiche organisch stecken. Das heißt, wir haben erstmal gar nicht so viel Hunger, obwohl wir eigentlich ein höheres Energiedefizit haben. Also gerade auch nach dem Radfahren, wenn es weniger intensiv war als das Laufen, was der Regelfall, denke ich, ist bei den meisten Hobbysportlerinnen und Sportlern, hat man einfach auch ein besseres Hungergefühl, weil einfach die Beanspruchung nicht ganz so hoch war. Also insofern, Radfahren ist da schon etwas bekömmlicher, aber wie gesagt, grundsätzlich würde ich nicht eine Stunde mit leerem Tank starten und dann auch gar nicht zu mir nehmen, egal ob Radfahren oder Laufen.
Ja, das ist spannend. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber jetzt, wo du es ansprichst, auf jeden Fall. Man könnte auch die Verpflegungsstrategie besser auf dem Rad trainieren, weil es eben nicht dieses Durchschütteln, diese Stöße auf den Magen gibt. Also vielleicht auch für Leute, die da Probleme haben bei längeren Einheiten, gerade so die Verpflegungsstrategie auch so durchzuhalten, könnte man vielleicht auch erstmal aufs Rad auslagern und gucken, dass man das da optimiert, ne? Fällt mir gerade nur so ein.
Richtig. Also wobei, wie gesagt, nicht nur die mechanische Erschütterung ein Hauptproblem ist, sondern eben auch tatsächlich, je höher die Intensität ist, desto mehr wird quasi der Körper versuchen, die Leistung, die er hat, auf die Muskulatur und das Herz vor allem umzuleiten und bereitzustellen. Das heißt, die Verdauungsorgane kriegen einfach weniger Blut. Und damit können also auch bei, ich sag mal, ausbleibender mechanischer Beanspruchung von außen, die Nährstoffe gar nicht so gut aufgenommen werden. Das kennen, glaube ich, viele von uns. Ich kenne es zumindest immer gut. Dass man einfach natürlich mit einem unzureichend verdauten Frühstück nicht allzu gut läuft. Ja? Also dann hat man entweder Glück, dass man irgendwo ein Dixie findet oder vielleicht irgendwo im tiefen Wald unterwegs ist. Also da ist man froh, wenn man vielleicht in dem Moment alleine sein kann.
Ja, das stimmt. Okay, also das könnte einem theoretisch auch auf dem Rad passieren. Also es hat dann nicht nur, ja, wie du gerade erklärt hast, mit der mechanischen Beanspruchung zu tun. Okay, schade, dass man davor auch auf dem Rad nicht gefeit ist. Okay, du hast ja auch die schnellen Einheiten angesprochen. Die finde ich ja auch super interessant, weil man das eigentlich gar nicht so sieht, wenn ich jetzt so das Training beobachte oder ja, wenn ich mich unterhalte mit Leuten. Eigentlich geht es immer so um die langen Einheiten. Aber niemand spricht so von klassischen Tempo- oder Intervalleinheiten oder generell V2-Max-Training. Das ist aber scheinbar auch möglich auf dem Rad. Oder geht das nur vielleicht auch mit bestimmten Rädern dann, weil man auch gewisse Geschwindigkeiten erreichen muss? Wie funktioniert das denn?
Ja, also die gute Nachricht fahre ich voran, das geht mit jedem Rad. Ja, also okay. Wenn ich, ich sag mal, die maximale Sauerstoffaufnahme trainieren will, brauche ich entsprechend hohe Intensitäten. Und dann ist es natürlich, ein Effekt, dass ich im Zweifel auch schneller unterwegs bin. Aber vielleicht das noch vorangestellt. Die Geschwindigkeit ist zwar natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, der uns quasi sagt, wie intensiv eine Einheit auf dem Rad oder auch beim Laufen ist unter sonst gleichen Bedingungen. Aber das wird uns schnell klar. Wenn ich 20 km/h Gegenwind habe, wird wahrscheinlich meine 30 km/h Runde anstrengender gewesen sein, als wenn ich null Wind hatte. Egal, ob jetzt, sage ich mal, geschlossene Runde oder was auch immer für ein Profil. Auch wenn ich berghoch fahre, ist natürlich die Geschwindigkeit da mitnichten der einzige Faktor, eben auch dann die entsprechende Höhenzunahme mit der Zeit. Das heißt also, auf die Geschwindigkeit sollte man da gar nicht so schauen. Die Geschwindigkeiten kann man wirklich nur dann vergleichen, wenn wir äußere Bedingungen haben, die sonst komplett identisch sind, wie eben Windstille, gleiche Temperaturen und auch eben gleiches Rad natürlich, gleicher Luftdruck etc. Viel aussagekräftiger und damit auch, viel wichtiger für die Trainingssteuerung ist dann tatsächlich die Leistung, die ich bringe. Und das wiederum ist beim Radfahren ein großer Vorteil im Vergleich zum Laufen. Das ja mittlerweile, jetzt kann man sagen, ja, günstig oder nicht, auf jeden Fall deutlich günstiger als früher, Wattmesser für Räder zu haben sind, die können in Pedalen eingebaut werden, also auch in normale, jetzt Mountainbike-Klickpedalen, also gar nicht mehr nur die Straßenmodelle oder eben auch in die Kurve direkt. Das heißt, ich kann unabhängig davon, auf welchem Rad ich sitze, schauen, 200 Watt bleiben 200 Watt. Ob ich das auf dem Hollandrad fahre oder auf dem Zeitfahrrad für 8.000 Euro von einem bekannten Online-Händler, spielt dann keine Rolle. Natürlich wird es jetzt wenige Leute geben, die in ihr Hollandrad vielleicht eine 1.000 Euro Watt-Messkurbel einbauen. Ja. Aber prinzipiell wäre das möglich. Ich könnte also auch Pedalen und tatsächlich, ich mache das, ich habe Pedalen, die ich dann eben auch zum Teil umschraube einfach. Weil ich eben ganz gerne auch mal eben nicht auf dem Zeitfahrrad auch durchaus intensivere Runden fahre, vielleicht auch im Gelände mal. Und wie gesagt, da ist die Leistung das Entscheidende. Also wenn man die Möglichkeit hat, wäre es tatsächlich das Beste, dass man entweder über die Leistung geht, also in einfach Watt gemessen, oder halt natürlich über die Herzfrequenz, die dann aber bitte valide gemessen sein muss, also bitte nicht am Handgelenk, sondern im besten Falle im Brustgurt oder am Oberarm vielleicht mit so einer optischen Messung, wenn die auch einigermaßen valide bei mir funktioniert. Also Herzfrequenz oder Wattmessung, das sind eben zwei Größen, die beim Radfahren beide sehr gut geeignet sind, um dann auch Intensitäten wirklich klar zu definieren und damit auch einzuhalten. Beim Laufen haben wir wiederum eben leider nur die Möglichkeit, nach wie vor valide das über die Herzfrequenz zu machen oder natürlich, das geht für beide Varianten wieder, mit Sauerstoffaufnahme, CO2-Abgabe, aber die wenigsten von uns haben eine Spiroergometrie zu Hause, die sie dann mit Maske, sage ich mal, umstellen und ihre Laufeinheit machen. Also beim Radfahren habe ich die Wattmessung noch als weitere Steuergröße, beim Laufen nicht. Jetzt werden vielleicht die ein oder anderen versierten Zuhörer sagen, na Moment, es gibt auch beim Laufen die Wattmessung, Stride und so weiter. Wurde, glaube ich, auch schon mal durch einige meiner Vorredner hier gesagt, also diese Systeme sind leider nach wie vor weit davon entfernt, valide zu arbeiten. Also damit Leistungen zu messen im Laufen geht nicht. Da bleibt eben leider erstmal nur die Herzfrequenz oder eben die spiroergometrische Variante. Beim Radfahren habe ich die Wattmessung als valide Größe mit dazu.
Okay, also ganz klar, da ist da so der Vorteil Wattmessung, das geht schon einher mit dem Radfahren, wenn man dann auch ganz genau sein möchte und dann halt auch wirklich seine so Trainingseinheiten als richtige Trainingseinheiten und nicht nur als Alternativsport so nebenbei sieht, dann müsste man wahrscheinlich im Idealfall auch diese Umrechnungsarbeit machen. Also dass man sich dann wirklich mit Wattgerät eher unterwegs sieht, um dann wirklich ganz sicher zu sein, dass man die Trainingsbereiche trifft, die man sich vorgenommen hat. Oder so, also geht es auch nach Gefühl?
Ja, also wir müssen halt immer überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen. Also klar, wenn man, sage ich mal jetzt, in der Weltspitze mitmischen möchte, dann kommt man, denke ich, und ich bin davon überzeugt, heute nicht mehr an diesen auch High-End, ja, Lösungen vorbei, die uns die Technik bietet. Aber die Natur hat uns auch mit einem sehr guten System ausgestattet, um ohne diese Technik auszukommen. Wir haben ja selber Sensoren im Körper, Sauerstoffsensoren, pH-Wertsensoren und so weiter. Natürlich nicht direkt mit Werten ablesbar, aber einfach das subjektive Erschöpfungsgefühl ist oftmals ein sehr guter Hinweisgeber. Denn Auch das muss man natürlich nochmal ganz klar hervorheben. 200 Watt können sich an dem einen Tag ganz easy anfühlen, an dem anderen Tag richtig anstrengend, weil ich zum Beispiel vielleicht eine Vorbelastung habe, weil ich vielleicht nicht ausreichend vorher mich versorgt habe mit Nährstoffen, weil ich vielleicht auch einfach, ich sag mal, im Kopf nicht ganz dabei bin, also anderweitig belastet bin. Deswegen also diese subjektive Belastung, also wir sagen dieses Rating of Perceived Exertion, also die empfundene Anstrengung, die ich subjektiv wahrnehme, die ist durchaus auch beim Radfahren ein ganz guter Hinweisgeber. Natürlich nicht so genau, nicht auf 2-3 Prozentpunkte genau vielleicht. Aber wenn ich sage, okay, ich trainiere jetzt meinetwegen heute ganz bewusst Intervalle auf dem Rad, weil ich das beim Laufen vielleicht gerade nicht kann aus orthopädischen Gründen oder vielleicht auch einfach keine Lust habe, ist ja auch mal legitim, dann kann man da auch ohne Wattmesser durchaus sagen, okay, ich fahre jetzt einfach meinetwegen 3 Minuten so schnell, wie es für mich geht, diese 3 Minuten, wenn ich das dann vielleicht auch noch 2-3 Mal wiederholen will, also vielleicht 4-5 Mal in Summe machen will. Deswegen, also da kann man auch, sage ich mal, als Volkssportlerin, Volkssportler auf das Gefühl vertrauen. All out, wenn man so will, im Sinne von bitte mit einer gewissen Wiederholzahl, ist auch ein guter Trainingsreiz. Für den Tag fahre ich sogar valider als eine konkrete Wattmessung, weil da eben die ganzen subjektiven Faktoren mit reinspielen, die bei der Wattmessung eben außen vor bleiben, wie eben Vorbelastung, Schlafqualität, psychischer Stress und so weiter.
Okay, alles klar. Also man darf schon ein bisschen aufs Körpergefühl hören. Ist auch immer eine ganz gute News natürlich, wenn man sich nicht ganz abhängig machen muss von der Technik. Wenn man sich jetzt so eine Trainingseinheit vorher zurechtlegen würde, kann man aber ungefähr, naja, da so eine Angabe und eine Faustregel aufstellen, wie viel denn zum Beispiel 60 Minuten Lauftraining eigentlich auf dem Rad entsprechen würden. Geht das?
Ja, das kann man sogar sehr gut machen, genau. Also wir würden da tatsächlich einfach auf die metabolische Äquivalentrechnung schauen. Das ist ein vielleicht etwas schwieriges Wort, aber was dahinter steckt ist, wir schauen generell, ich sag mal in Sportarten, gerade im Ausdauerbereich darauf, wie viel intensiver eine Tätigkeit ist, die ich ausführe, zum Beispiel eben Laufen oder Radfahren im Vergleich zur Ruhetätigkeit. Ruhetätigkeit meint einfach, ich sitze quasi ganz entspannt auf dem Stuhl, meinetwegen liege auch ganz entspannt auf der Couch, nicht unbedingt schlafen, weil wir dann vielleicht sogar noch weiter runterfahren in der metabolischen Grundversorgung, aber wir schauen es eben, das ist der Fachbegriff, einfach den Ruheumsatz an. Und dann kann man mit diesem metabolischen Äquivalent schauen, dem wievielfachen des Ruheumsatzes meine Tätigkeit gerade entspricht. Also beim Laufen beispielsweise ist es so, wenn ich ganz grob, ja, also es gibt auch individuell große Unterschiede, aber ganz grob für die Mehrheit der Bevölkerung, der trainierten Bevölkerung, trifft das zu, dass man, wenn man mit 12 km/h läuft, zumindest wie gesagt im trainierten Bereich, dass man ungefähr das auch 12-fache plus minus vielleicht 2, also das 10- bis vielleicht 14-fache des Ruheumsatzes hat. Ja, also das klappt sogar relativ gut linear. Wie gesagt, bitte jetzt nicht auf die Nachkommastellen festnageln, aber ungefähr das, was ich in Kilometer pro Stunde laufe im trainierten Zustand, wenn ich es gewohnt bin, entspricht auch dann diesem Faktor des Ruheumsatzes. Also 10 km/h, ungefähr 10-fache, 18 km/h, das ist dann schon sowas wie 3,20, glaube ich, pro Kilometer, das ist schon richtig flink. Da sind wir dann eben schon bei dem 18-fachen. Also um das mal nochmal plastisch zu machen, also ich hätte in einer Stunde laufen dann das verbraucht, weil ich sonst in 18 Stunden quasi Couch-Potato-Dasein umgesetzt hätte. Das ist beim Laufen eben wirklich enorm. Das meinte ich auch eingangs mit Effektivität oder Effizienz. Ja, ich kann mit einer Stunde laufen wirklich sehr viel metabolisch bewirken. 10 Stunden sitzen gegen eine Stunde laufen ist wirklich zeitintensiv oder zeitökonomisch betrachtet wirklich eine sehr gute Ausbeute. Beim Radfahren ist auch dieser Faktor natürlich relativ hoch, aber bei weitem nicht so hoch. Da gehen wir davon aus, auch das ist natürlich jetzt stark verschieden, gerade weil beim Radfahren die Geschwindigkeit nochmal, ich sag mal, weniger signifikant ist, weil eben Gegenwind und Gelände und auch Radtyp und so weiter eine Rolle spielen. Aber ganz grob, ich sag mal, ein gutes Rennrad, glatte Straße, kein Gegenwind, sonst gute Bedingungen, kann man davon ausgehen, okay, dass man ungefähr das, was man halt in Kilometer pro Stunde auf dem Tacho stehen hätte, ganz grob durch 2 geteilt, genau genommen wahrscheinlich 0,4, also 40% davon, dann das ist, was man als metabolisches Äquivalent hat. Also ganz konkret, wenn ich zum Beispiel 30 km/h eine Stunde fahre, 30 mal 0,4 würde ich bei 12 rauskommen, hätte ich eben auch diese 12 metabolischen Einheiten. Also sprich, ungefähr das, was ich eben bei einer Stunde Lauf mit 12 km/h gehabt hätte. Das ist, insofern kann man das vergleichen. Wenn man also es genau machen will, müsste man dann tatsächlich schauen, welche Geschwindigkeit hatte ich, unter welchen Bedingungen. Wie gesagt, idealerweise flach und kein Gegenwind, keine Anstiege und so weiter. Dann könnte ich das direkt berechnen oder zumindest abschätzen mit diesen Faustformeln. Wenn ich eben eine Wattmessung habe, könnte ich es auch direkt berechnen. Aber wenn ich eben all das gar nicht so intensiv oder so, sag ich mal, nerdy-style dann eruieren möchte, dann ist eine ganz gute Formel, dass man sagt, okay, also mindestens das anderthalbfache bis zu dem zweifachen vielleicht der Laufdauer für die Raddauer, damit ich ungefähr auf die gleiche metabolische Beansprung komme. Aber wie gesagt, das kommt extrem auf die Geschwindigkeit an. Wenn ich vielleicht gewohnt bin, immer mit, ich sag mal, 14 km/h zu laufen, also sehr zügig unterwegs bin, aber vielleicht nur mit 20 km/h Rad fahre, ist das natürlich nicht mehr valide. Aber wenn ich ungefähr Laufen und Radfahren in diesen gleichen, sage ich mal, subjektiven Beanspruchungsniveaus betreibe, also mich ungefähr gleich angestrengt fühle, dann kann man eben diese Faustformel 1,5 bis 2 mal die Laufdauer, um auf die äquivalente Raddauer zu kommen, ganz gut anwenden.
Okay, ja, spannend. Ist ja auch, das kann man ja dann ja sich selber quasi vorher überlegen, wie nerdy man rangehen möchte, wie wichtig einem da ganz genau die so die Einheiten sind oder ja, ob man das so ein bisschen mehr als Alternativsport nutzt. Das wäre halt auch so ein bisschen die Frage, weil mir ist aufgefallen, dass viele LäuferInnen das, glaube ich, dann schon auch so ein bisschen regenerativ nutzen, also dass sie dann vielleicht eine Regenerationsradtour machen, anstatt da den regenerativen GR1-Lauf am nächsten Tag zu machen, weil es einfach doch dann leichter fällt. Ist das eine gute Möglichkeit, das Rad einzusetzen? Ist das überhaupt auch vielleicht so schonend, wie Leute dann denken? Ich meine, ich nehme mal an, es ist auf jeden Fall besser als eine Laufrunde. Aber ist es dann auch so wenig anstrengend, wie Leute das dann immer so einschätzen?
Ja, also prinzipiell ja. Ich sag mal, die Beine ausradeln, ob nur nach dem Wettkampf oder vielleicht am Tag danach, dann ist immer eine gute Alternative. Okay. In meinen Augen auch die bessere Alternative zum Auslaufen am nächsten Tag vielleicht. Also überhaupt nichts spricht gegen eine 10-minütige lockere Runde nach dem Wettkampf, einfach Beine locker laufen, überhaupt nicht, sogar gut, weil es eben direkt danach ist. Aber wie gesagt, am Tag drauf würde ich mittlerweile, ja, wie gesagt, ich bin eben auch keine 20 mehr leider, mir gut überlegen, ob ich nach dem Wettkampf dann wirklich am nächsten Tag auch wieder laufen gehe oder einfach stattdessen eine schöne Runde mit dem Rad drehe. Warum? Wir hatten gesagt, die Biomechanik ist da auf dem Rad deutlich angenehmer. Wir haben keine Stauungsbelastung. Also orthopädisch ist die Radbelastung deutlich geringer. Und gerade nach einem Wettkampf, der natürlich per se immer an der Grenze dessen ist, was unser Körper leisten kann, sowohl kardiovaskulär als auch im Zweifel vielleicht biomechanisch, orthopädisch, ist natürlich gut, wenn wir dann dem Körper ausreichend Zeit geben, alle entstandenen Schäden zu reparieren. Schäden heißt jetzt nicht Verletzung. Wir wissen, jeder Muskelkater ist eigentlich eine mikroskopische Muskelverletzung. Die gehört dazu. Die gibt auch einen Wachstumsreiz für den Muskel, auch für die Sehnen. Aber das sind eben trotzdem kleine Schäden. Das heißt, unser Körper braucht eine ganze Weile, um diese Schäden zu beheben. Ja, da gibt es auch gute Zeitskalen für Muskeln und Sehnengewebe und so weiter. Ist gut erforscht. Aber in jedem Falle gilt, dass eine gute Durchblutung diesen Heilungsprozess, den Reparaturprozess, ich bleibe mal lieber bei Reparatur, weil Heilung klingt wie krank, aber ist ja wirklich einfach nur beansprucht, dieser Reparaturprozess, um diesen zu beschleunigen. Und gute Durchblutung ist da, wie gesagt, ein sehr gutes Mittel dafür, das zu erreichen. Und eine moderate Radbelastung ist da eine sehr gute Möglichkeit, die untere Extremität, gerade die Waden, die Oberschenkelmuskulatur, gut zu durchbluten, einen gewissen mechanischen Grundreiz zu setzen, der natürlich auch dann die Regeneration, auch das Wachstum weiter fördert, statt, ich sag mal jetzt etwas übertrieben gesagt, nur im Bett zu liegen am nächsten Tag oder vielleicht auch nur auf der Couch zu sitzen. Also definitiv regenerativ ist Radfahren eine wunderbare Ergänzung zum Laufen. Und mittlerweile, ich war, wie gesagt, früher auch mal vielleicht da etwas anders eingestellt, mittlerweile muss ich wirklich sagen, würde ich definitiv dazu raten, lieber nach dem Wettkampf, auch wenn man sich gut fühlt, eine Laufeinheit durch eine Radeinheit zu ersetzen, wenn man das Gefühl hat, dass es vielleicht doch eben anstrengend war, was im Wettkampf eigentlich meist der Fall ist, um dann einfach um Verletzungen auch vorzubeugen, um auch natürlich schneller dann wieder auf dem Niveau zu sein, dann die nächste harte oder intensivere Einheit mit Laufschuhen anzugehen.
Okay, ja, das ist ja schon mal ein super guter Takeaway auch für eigentlich alle LäuferInnen, die vielleicht ab und zu mal Wettkämpfe machen. Ne? Das ist ja dann, da muss es dann ja auch kein High-End-Fancy-Bike sein. Das kann man dann ja eigentlich auf jedem Bike auch wieder machen. Also schon mal schön, dass es da auf jeden Fall Nutzen gibt für eigentlich alle FreizeitläuferInnen. Ich sehe da jetzt niemanden, der, glaube ich, ja, davon nicht profitieren würde. Wenn man jetzt dazu neigt, dann doch irgendwie mehr und mehr auf dem Rad zu machen. Also das vielleicht nicht nur nach irgendwie besonders harten Läufen so ein bis zwei Wochen oder so einzusetzen, sondern schon mehr auch dann auf dem Rad Zeit zu verbringen. Kann das unseren Laufstil auch negativ beeinflussen? Also daraus haben wir ja kurz so ein bisschen angeschnitten, so ja, es ist schon ein bisschen, ne, so man sitzt halt auch in einer ganz anderen Position auf dem Fahrrad und man weiß ja auch, dass zum Beispiel der Hüftbeuger bei manchen LäuferInnen da so ein bisschen, ja, schwach ist, kann man vielleicht so ausdrücken. Kann man sagen, dass die Sitzposition auf dem Rad da auch nach einer gewissen Zeit ja das negativ nochmal, also noch negativer beeinflussen kann?
Ja, also wenn man Radtraining zunehmend dafür nutzt, Laufeinheiten zu ersetzen, dann haben wir eben genau diesen negativen Nebeneffekt, dass auch die Muskulatur der oberen Körperhälfte, also eben auch ab Hüfte aufwärts, weniger bis gar nicht trainiert wird und damit natürlich dort auch, ich sag mal, ein gewisser Abbau dann irgendwann einsetzt. Das ist unvermeidlich. Ja, unser Körper baut das ab, was er eben nicht regelmäßig braucht. Das heißt also ganz konkret, du hast es angesprochen, ja, die Hüftbeuger sind bei Läufern und Läuferinnen ganz gewiss mitunter ein Problem, aber tatsächlich würde ich sogar behaupten, dass die Radfahrer, die Hobbyradfahrer, da noch deutlich schlechter aufgestellt sind. Also weil eben tatsächlich, wenn man nicht aktiv in der im Trittzyklus auf dem Rad quasi auch wirklich zieht, werden die Hüftbeuger nicht genutzt, ja, die werden einfach nicht gebraucht. Deswegen werden die auch nicht trainiert, deswegen werden die im Zweifel kurz oder lang einfach, ja, nicht atrophieren, aber zumindest deutlich an Kraft verlieren. Heißt also, wenn ich da ohnehin schon Probleme habe, soll ich natürlich dann nicht zunehmend noch Laufeinheiten durch Rad ersetzen, ohne dann zumindest kompensatorisch noch Krafttraining auch für die Hüftbeugen durchzuführen. Ja? Also man kann natürlich beides machen. Man kann auch sagen, wie gesagt, aus orthopädischen Gründen, aus welchen Gründen auch immer, und wenn es eben der nüchterne Lauf ist am Morgen, den ich nicht mehr vertrage, dass ich dann eben mehr auf das Rad setze, aber dann bitte eben auch Krafttraining mit einstreuen, dass genau diese, ich sag mal, beim Radtraining noch weniger oder vielleicht auch gar nicht beanspruchten Muskelgruppen zusätzlich, ich sag mal, explizit trainiert werden. Deswegen also, wenn man Radtraining so versteht als Ergänzung zum Laufen, dann sehe ich da kein Problem, weil warum sollte dann Muskulatur abgebaut werden, die ja ohnehin noch beim Laufen genutzt wird? Aber wenn ich eben zunehmend, vielleicht auch sogar die Hälfte oder mehr als die Hälfte des eigentlichen ursprünglichen Trainings an Zeitstunden gerechnet ins Rad stecke und nicht in die Laufschuhe, dann wird man muskulär auf jeden Fall Probleme kriegen, in dem Sinn, dass eben die, ja, also die Laufökonomie wird abnehmen, ganz definitiv. Auch wahrscheinlich wird die Verletzungsanfälligkeit zunehmen, wenn man eben nicht ganz bewusst dann auch diese vernachlässigten Muskelgruppen trainiert, jenseits von Rad und Laufschuhen.
Okay, also Stichwort Krafttraining eigentlich an der Stelle mal wieder, ne? Das ist dann leider, oder was heißt leider? Vielen macht es ja mittlerweile zum Glück auch mehr Spaß als vielleicht noch vor 10 Jahren oder so, wo das noch so als das größte Übel der Welt gesehen wurde, der Kraftsport. Aber das ist dann auch gerade, wenn man mehr auf dem Rad macht, vielleicht sogar zunehmend wichtig, damit man eben nicht einen geschwächten Hüftbeuger hat und sich da irgendwelche Laufverletzungen vielleicht dann auch am Ende reinläuft oder allgemein einfach ja, sehr unbalanciert da körperlich unterwegs ist. Ich würde auch gerne über Laufverletzungen noch mit dir sprechen, weil das kann ja, wie wir am Anfang festgestellt haben, auch sich ja vorteilig auswirken. Also wenn zum Beispiel Knieprobleme bestehen, da ist das Rad dann vielleicht eine gute Sache. Wie sieht's aus mit sowas wie Achillessehnenproblem oder wenn man gerade vielleicht eine Plantarfaszitis oder sowas hat, wenn man einfach gerade generell eine Laufverletzung hat, kann man dann so uneingeschränkt die Einheiten vielleicht aufs Rad für eine Weile, ja, also das Austauschen, ist das eine Möglichkeit?
Ja, also auf jeden Fall. Uneingeschränkt würde ich insofern einschränken, dass man schaut eben, was nicht wehtut. Also Achillessehnenprobleme, also die klassischen Arrhodynien sind ja genau das, dass wir eben diese exzentrische Muskelarbeit eben der Wadenmuskulatur haben und dann die Achillessehne relativ stark gedehnt wird und auch im Zweifel eben nicht mehr genügend Zeit hatte, sich von der letzten Einheit zu regenerieren. Wissen die Sehnenzellen brauchen deutlich länger, um sich zu vermehren, also um sich zu teilen. Entsprechend ist auch die Regenerationszeit eben bei diesem Bratytrophen, also dem schlecht durchbluteten Gewebe, deutlich länger als bei Muskulatur zum Beispiel. Deswegen also all das, was nicht wehtut auf dem Rad, ist auf jeden Fall ein guter Ersatz für eben nicht mögliche in dem Moment Laufkilometer. Also ganz klares Ja, das gilt für die Achillessehne, das gilt auch für eben Plantarfaszitis und so weiter. Man muss dazu sagen, natürlich, wir wollen in dem Moment ja erstmal was erreichen, nämlich, dass wir die Aerobe oder generell die Ausdauerleistungsfähigkeit irgendwie erhalten, obwohl wir eben nicht den ursprünglichen Trainingsreiz setzen können. Ja, also im Sinne von VO2 Max oder meinetwegen auch überhaupt aerober Kapazitätserhaltung ist natürlich das Radtraining da sehr geeignet und auch genau das Richtige. Einerseits für den Körper, auch für den Geist. Also ich glaube, jeder von uns wird nachempfinden können, wenn man vielleicht ein halbes Jahr auf dem Marathon hintrainiert hat und dann kurz vorher eine dumme Verletzung hat, dann nicht starten kann, dann fühlt sich das extrem falsch an, gar nichts mehr zu machen. Also nicht nur für die ganze eigene Tagesplanung, auch einfach für den Geist. Ja, also diese psychische Komponente des Trainingsausfalls ist da ganz erheblich und auch, also kann wirklich bis zur Depression führen, ja, zur depressiven Verstimmung. Deswegen auch das ein wichtiger Punkt, dass man einfach durch alternatives Training eben auf dem Rad sehr prädestiniert aufgrund der fehlenden Steuerungsbelastung das kompensieren kann, auch überhaupt die Freude am Sport und damit auch die Freude ein Stück weit am gesamten Leben natürlich weiter befördert. Also insofern kommt, glaube ich, dem Rad da mehr als nur einem Trainingsausweich gefährt vielleicht die Rolle zu eben auch wirklich als mentale Unterstützung, dass man eben trotzdem noch was machen kann. Man kommt auch raus, eben überhaupt als Outdoor-Sportler auch ganz wichtig, glaube ich, dass man eben auch nach wie vor dann daran teilhaben kann, eben am Sonnenschein und auch an, gerade jetzt, wir hatten gesagt, ja auch den ersten Frühlingssonnenstrahlen und den Temperaturen. Aber natürlich trotzdem muss man sagen, dass das, was man in dem Moment eben nicht trainiert, in dem Fall eben das Exzentrische der oder die Dehnung oder die starke Dehnung der Achillessehne, das auch reaktive Arbeiten von der Achillessehne und dem Wadenmuskelstrang dran und auch für die Plantarfaszie eben dieses quasi in der Dehnung Energie aufnehmen, die speichern dann im nächsten Schritt Zyklus Abschnitt wieder abzugeben. Das eben nicht trainieren führt auch dazu, dass das eben im Zweifel dann mit der Zeit natürlich abgebaut wird. Wenn ich eine Verletzung habe, komme ich nicht drum rum. Ja? Also wenn ich Achillessehnenbeschwerden habe, kann ich entweder auf Nummer stur gehen und sagen, ich trainiere trotzdem weiter. Das kann dann bis im schlimmsten Fall zur Ruptur gehen oder zumindest zur ganz massiven Achillessehnenproblem. Da habe ich überhaupt nichts gekonnt. Da wird man schnell aus vielleicht 3 Wochen Trainingspause eher vielleicht ein ganzes Jahr. Insofern ist es klug und richtig, an der Stelle umzustellen. Aber ich darf eben nicht erwarten, und das auch, glaube ich, so ein bisschen, ja, so dieses, ich sag mal, so, wenn man so ein bisschen das süße Gift daran, wenn man dann auf dem Rad seine Form aerob zumindest hat halten können, wird man natürlich auch beim Lauf, wenn man dann allmählich wieder kann, deutlich länger aerob laufen können, also sprich vom Herz-Kreislauf-System laufen können, als es in dem Moment orthopädisch und biomechanisch verträglich ist. Warum? Weil eben die Achillessehne einfach im Querschnitt zum Beispiel abgenommen hat durch die fehlende Belastung. Es geht schon nach 6 Wochen tatsächlich. 6 Wochen klingt jetzt lang, aber eben bei Achillessehnenbeschwerden wissen wir, das sind eher Monate, über die wir dann reden. Und dann auch Plantarfaszie, da habe ich das selber jetzt gerade durch. Man fängt dann eben wieder an, ganz vorsichtig, 1-2 Kilometer, merkt, oh, jetzt geht's ja wieder gut. Ich bin jetzt auch viel Rad gefahren über den Winter, kann ich also wunderbar gleich längere Strecken laufen und merke sofort, ach Mist, da war eben doch das Sehnengewebe noch nicht so weit, um diese biomechanisch deutlich höhere Belastung beim Laufen wieder wegzustecken und auch vor allem auch dauerhaft, sage ich mal, zur Adaption dann gut verkraften zu können. Deswegen, also ja, unbedingt Laufen ersetzen durch Radfahren, wenn ich verletzt bin, aber dann bitte auch hinterher in der quasi Return-to-Competition-Phase dann auch darauf achten, ich bin dann meist aerob besser trainiert als biomechanisch für das Laufen. Ja. Und das braucht dann eben eine gewisse Weile.
Ja, das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil die Sehnen einfach so oft so überschätzt werden. Ne? Das hat man ja so oft, dass man irgendwie denkt, hey, ich fühle mich super beim Lauf. Was soll das Problem sein? Natürlich laufe ich einfach mal länger oder vielleicht steigere ich einfach mal von nächster auf übernächste Woche meine Wochenkilometer drastisch und dann kriegt man am Ende die Retourkutsche. Das wollen wir natürlich vermeiden. Das kann dann natürlich auch vielleicht zu Überschätzung führen, wenn man auf dem Rad sehr hohe Umfänge leisten kann mit der Zeit. Ja, das wäre vielleicht auch noch interessant, so als Praxistransfer für Leute, die jetzt vielleicht so 3-4 Mal die Woche laufen, ja, also so wirklich freizeitmäßig, sagen wir mal 4 Wochen, 4 Mal die Woche, ne? Also seine, so die festen Laufeinheiten haben. Wie viel Radtraining darf es vielleicht zusätzlich oder anstelle von Lauftraining sein, dass eben nur die positiven Effekte sozusagen erhalten bleiben und wir uns vielleicht sogar performancemäßig steigern können dadurch, weil wir die aerobe, ja, Kapazität erhöht haben? Ab wann hat es vielleicht eher einen negativen Effekt oder zumindest einen, vielleicht führt es dann eher zu Stagnation beim Laufen? Kann man da so, vielleicht auch ein bisschen pauschal natürlich, aber kann man da so eine grobe Richtlinie den Leuten mit an die Hand geben?
Ja, also ich denke, man kann auf jeden Fall jeder Läufer und jedem Läufer empfehlen, wenn es halt den persönlichen Geschmack trifft und natürlich auch die äußeren Umstände, ich sag mal, Radausstattungstechnisch und zeitlich familiär und so weiter zulassen, dann zumindest eine Einheit in der Woche auf dem Rad zu machen. Gerade jetzt im Frühling, im Sommer, wenn es auch bald beginnen wird, ist das immer eine schöne Sache, weil zum einen, wie gesagt, man hat ganz neue Möglichkeiten, viel größeren Bewegungsradius, man kommt weiter raus, sieht mal andere Dinge, kann auch eben diese im wahrsten Sinne ausgetretenen Pfad ein Stück weit verlassen. Und auch da wieder der Punkt, einfach neuer Trainingsreiz. Also man wird wahrscheinlich jetzt nicht das ganze Jahr über in Mitteldeutschland zumindest, ich sag mal auch jede Woche 3 Stunden auf dem Rad sitzen, zumindest Stimmt. draußen nicht. Insofern also gerade so diese natürliche, ich sag mal, Jahreszeit, Periode, dass man dann eben im Frühjahr, Sommer auch eben wieder auf das Rad steigen kann, ist dann auch ein guter, schöner neuer Trainingsreiz. Wie gesagt, das würde ich auch tatsächlich, solange es eben Wetter und persönliche Umstände zulassen, auch wirklich empfehlen. Also ganz konkret, wenn ich vielleicht für 4-mal Training in der Woche Zeit habe, macht es schon Sinn, dann gerade die längere Einheit, vielleicht auch immer wirklich so 2-3 Stunden, also ganz bewusst dann auch deutlich länger, als ich dann vielleicht gelaufen wäre, Rad zu fahren. Auch da natürlich dann der Punkt, dass man trotzdem wissen sollte und sich auch klar sein sollte darüber, was eigentlich das Trainingsziel ist. Also will ich auf dem Rad jetzt eben die aerobe Kapazität verbessern, will ich die vielleicht auch das metabolische Durchhalten verbessern, auch die Nahrungsaufnahme. Also dann klar definieren, was ist jetzt das Ziel für die Radeinheit, neben natürlich Spaß haben und schöne Landschaften anschauen, eben auch vor allem, welchen Trainingsreiz will ich setzen. Wenn man das einmal für sich geklärt hat und auch jede Woche, das muss ja nicht jede Woche die gleiche Reizsetzung sein, geklärt hat, dann ist das eine sehr gute Variante. Und insofern, ohne jetzt zu sehr pauschalisieren zu wollen, denke ich schon, dass man in dieser Variante, ich sag mal, 4 Einheiten, eine davon ist Rad, sehr gut fährt, im wahrsten Sinne. Aber dass man eben auch dann trotzdem schauen muss, wenn ich jetzt vielleicht partout im April oder meinetwegen im Oktober eine neue 10 Kilometer Bestzeit laufen will, dann würde ich natürlich in der unmittelbaren Phase davor, also vielleicht so die letzten 8 Wochen davor, schauen, ob das Radfahren in diesem Umfang, in der Intensität das Richtige ist, oder ob ich vielleicht dann lieber sage, dann mache ich zum Beispiel eine Koppeleinheit, dass ich sage, meinetwegen eine Stunde oder vielleicht auch eine halbe Stunde intensiver laufen, danach noch eine Stunde Radfahren, dass man also ganz bewusst auch diesen Laufreiz mit reinsetzt, denn natürlich abhängig vom Trainingsalter, also wie viele Jahre ich das schon mache und auch den Trainingsreizen, die ich bis dahin gesetzt habe, kann es natürlich sein, dass ich sonst mit 3-mal Laufen die Woche nicht unbedingt mehr zu Bestzeiten komme, wenn ich auch vielleicht vorher 4-5 Mal Laufen die Woche gewohnt war. Aber wie gesagt, als Alternativreiz, und das muss ja auch dann nicht im Zweifel jede Woche sein, sondern wie es eben ist, wie es auch die Umstände zulassen, eine Radeinheit reinstreuen, ist auf jeden Fall angezeigt. Und wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, das machen jetzt auch nachweislich, ja, medienwirksam auch zunehmend viele. Deswegen also definitiv eine klare Empfehlung. Aber natürlich, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt vielleicht davon erwarten, dass ich von einmal Radfahren die Woche statt Laufen jetzt unbedingt gleich beim nächsten Wettkampf 10 Kilometer Laufen schneller bin, sondern eben dann auch ganz bewusst schauen, was will ich eigentlich. Für den Marathon wird es mir auf jeden Fall helfen, dann 3, vielleicht auch 4 Stunden Rad zu fahren. Für die 5 Kilometer Volkslauf Bestzeit vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall auch nicht, was jetzt, sage ich mal, mich von der langfristigen Trainings Aufbauphase da quasi abbringen würde.
Ja, also ganz wichtig, für, also je länger die Distanz, desto sinnvoller eigentlich, ne? Ich kenne das auch von UltraläuferInnen, dass die zum Beispiel ganz oft dann auf dem Rad eigentlich Einheiten machen, weil einfach dann doch die Umfänge, die Laufumfänge zu hoch wären, um dann nicht doch am Ende irgendwie Überlastungen oder so zu riskieren, weil es doch dann ganz schön viel aufs Knie zum Beispiel sich auswirkt. Und da ist dann ja ein Rad sowieso eine Empfehlung. Aber klar, wie du sagst, wenn man irgendwie ja, auf 5 Kilometer oder 10 Kilometer schneller werden will, ja, wie viel man dann auf dem Rad macht, muss man dann nochmal mit dem Trainingsplan wirklich gucken, ob das smart ist. Ja, dann vielleicht nochmal für die Leute, die zusätzlich sich jetzt ganz klar entscheiden möchten und eher auf lange Distanzen trainieren. Wenn Sie die Möglichkeit haben, jetzt zum Beispiel 10 Kilometer mehr zu laufen oder 2 Stunden mehr Rad zu fahren, kann man da dann auch so klar sagen, ja, ist eigentlich so ein bisschen Typsache, was dir mehr Spaß bereitet? Oder ist dann das Laufen bei so großen Umfängen und man natürlich nicht irgendwelche Überlastungen oder so riskiert, die bessere Wahl, weil man wahrscheinlich eher zu einer Leistungsverbesserung kommen wird?
Ja, das fällt mir tatsächlich schwer, jetzt mit so einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. Deswegen fahre ich ein ganz klares Jein. Mhm. Die Sache ist die, also wenn ich kurzfristig beim Laufen jetzt nochmal deutlich einen draufpacken will in der Leistung, dann ist natürlich der effizienteste Weg, so spezifisch wie möglich zu trainieren. Wenn ich aber, und das glaube ich, sollten wir uns wahrscheinlich alle so immer ein Stück weit auch überlegen, zumindest im Hobbybereich, natürlich im Profibereich sind da ganz andere, ich sag mal auch natürlich Umfänge, aber auch andere Maßgaben eigentlich relevant. Aber im Hobbybereich, wenn man das deutlich länger als vielleicht 1-2 Saisons mit Spaß und Verletzungsfreiheit machen will, dann würde ich ganz klar sagen, ja, also dann lieber eine Laufeinheit durch eine Radeinheit ersetzen, weil es einfach langfristig auch zu einer insgesamt ausgeglicheneren Beanspruchung führt, eben wie gesagt weniger Biomechanik in der Belastung, aber dafür eben kardiovaskulär dafür länger. Ja, und also diese Nachhaltigkeit ist mit dieser Radeinheit definitiv gegeben. Hm. Was wir auch noch gar nicht angesprochen hatten, was eben auch, sage ich mal, wirklich im Bereich von ja halbem Jahr bis vielleicht auch 1-2 Jahre dann relevant wird, dass eben der Knochenstoffwechsel natürlich auch eine sehr wichtige Rolle sowohl im Laufen als auch bei Laufverletzungen einnimmt. Die Stauungsbelastungen, die wir jetzt immer so etwas mit gefährlich versehen haben, die führen aber eben dazu, dass auch die Knochen stärker werden, ja, also dass dann diese Knochenmineraldichte zunimmt, wenn sonst der Körper gesund ist, genügend Nährstoffe vorliegen, auch hormonell alles stimmt, also alle, sage ich mal, osteologischen Randbedingungen stimmen, dann nimmt die Knochenmineraldichte unter eben Laufbelastung zu, beim Radfahren eben im Zweifel nicht, zumindest nicht für die Stellen, also gerade Oberschenkel heißt vielleicht, die dann auch beim Laufen dann eher mal vielleicht Probleme machen oder auch Mittelfußbereich. Deswegen also, wenn ich generell schaue, okay, was will ich erreichen, also will ich auch meine Knochen ausreichend, sage ich mal, Reizen aussetzen, dann ist natürlich Laufen da die bessere Wahl als Radfahren, aber wenn ich schon 3-mal die Woche laufe oder 4-mal, dann haben die Knochen auf jeden Fall schon genügend Reiz. Umgekehrt, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, auf den ich hinaus will, ist es auch wirklich gut, ab und zu mal in einer gewissen Phase, gerade in der Off-Season natürlich, aber auch durchaus in so einem Makrotrainingszyklus, also nach einer vielleicht 3-wöchigen Belastungsphase auch ganz bewusst mal die Knochenbelastung zu reduzieren, eben durch weniger Stauung, durch weniger Impact, durch Radfahren, einfach um auch die Knochenregeneration, also das Knochenremodeling, wie wir auch sagen, ja einfach stattfinden zu lassen. Deswegen also, ich sag mal, in einem Viertel oder einem halben Jahr spürt man da noch nichts, aber wenn man jetzt ganz bewusst vielleicht ein Jahr auf einen Wettkampf hintrainiert, nur Laufen macht, dann würde ich auch tatsächlich Sorge haben, dass dann irgendwann eben das Problem der Knochenmarködeme und der auch am Ende Stressfrakturen halt durchaus ein Problem werden kann, wenn es der Körper in diesem Maß nicht gewohnt ist. Deswegen also auch das vielleicht nochmal so einfach als positives Takeaway. Radfahren ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, den Knochen einfach mal so etwas Ruhe zu geben, bei entsprechender natürlich auch grundmechanischer Beanspruchung sich zu regenerieren, sich von den hohen Laufumfängen vielleicht auch zu erholen, um dann eben auch langfristig eben auch über mehrere Jahre von Stressfrakturen, von Knochenmarködem und so weiter ein Stück weit gefeit zu sein.
Ja, stimmt. Also ich konnte mir auch mitnehmen heute, dass es irgendwie einen flexibler macht im Training. Also dass man halt sowohl bei irgendwie, wenn man so ein bisschen gerade merkt, ach, irgendwie es fängt an zu zwicken, dann mal eine Einheit aufs Rad zu verlagern, ist eine gute Idee. Oder wenn man wirklich auch irgendwie wirklich mal auf Umfänge gehen möchte, da dann mit dem Rad erstmal einzusteigen. Also es ist irgendwie ein gutes Tool für eigentlich, ja, doch uneingeschränkt alle FreizeitläuferInnen. Jetzt wäre natürlich noch die Frage so für die Leute, die jetzt ein bisschen angefixt sind, aber vielleicht noch kein Rad haben oder vielleicht schon eins haben, aber überlegen, was kann ich denn eigentlich mit welchem Rad erreichen? Kannst du da vielleicht auch nochmal so eine grobe Empfehlung geben, was vielleicht LäuferInnen beachten sollten, wenn sie sich ein Rad anschaffen wollen, ja, ab wann lohnt sich ein Triathlon-Bike vielleicht für LäuferInnen oder ist ein Gravel-Racer das Richtige oder muss es vielleicht gar nicht so fancy sein? Das habe ich auch schon heute so ein bisschen rausgehört, dass man manchmal sogar mit so Freizeiträdern schon was erreicht, ne?
Ja, also total. Ja, also ich hatte es vorhin so etwas überspitzt formuliert, ja, auch mit dem Hollandrad kann man Radtraining betreiben. Das stimmt, ja, es macht vielleicht nicht so viel Spaß, weil man im Zweifel für die gleiche Geschwindigkeit doppelt so viel Aufwand betreiben muss, wie vielleicht die Freundin oder der Freund. Also insofern tatsächlich wäre auch die Frage, wie will ich trainieren? Also will ich nur für mich alleine trainieren und habe vielleicht auch so meine Heimweitstrecke vor der Tür, dann ist sicherlich ein Gravelbike da eine sehr gute Wahl. Ich persönlich bin aber auch ein großer Freund davon, wirklich so alltagstauglich wie möglich zu sein. Ja, ich bin da vielleicht mitunter auch so ein bisschen dann der etwas komische Paradiesvogel, der dann wirklich auch, ich sag mal, um die Seerunde bei uns im Leipziger Süden trotzdem mit Schutzblech und Lampe fährt. Also einfach mit dem Stadtrad, einfach weil ich das auch Tag und Nacht machen kann. Also wenn ich auch mal eben später aus dem Büro komme oder von der Dienstreise komme, das macht mich einfach flexibel. Ja, also ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn man dann gerade mitten in der schönen Radtour ist und feststellt, die Sonne geht unter, ich habe kein Licht dabei und ich habe noch 2 Stunden bis nach Hause. Denn das wird dann im Zweifel auch unangenehm. Also deswegen also eine klare Empfehlung, auch an die Alltagstauglichkeit denken. Nicht jeder Tag ist Sonnenschein, 20 Grad, wo natürlich ein Rennrad wunderbar ist. Also wenn ich aber eben ganz bewusst auch, sagen wir auch vielleicht im Frühjahr auch mal beim Regen schaue oder vielleicht auch mal im Herbst bei gewissen Winden dann nicht gleich Angst um das Material oder um mich haben will, dann gerne auch etwas alltagstauglich, kann auch einfach ein gutes Mountainbike sein, ja, indem ich vielleicht auch dann ein paar Schutzbleche einfach ranschneiden kann und einfach, ja, mittlerweile ist ja auch das kein Thema mehr, so ganz leichte quasi Click-on LED-Lampen mitführen kann. Natürlich, aber wenn ich mit der Gruppe fahre, dann will man ja auch einfach Spaß haben, ja, dann bin ich da schlecht beraten mit eben, ich sag mal, vielleicht dem Hollandrad eben in der 30 km/h oder 40 km/h Gruppe mitzurollen. Deswegen also, wenn man so ein paar Gleichgesinnte hat, ist natürlich ein Rennrad in meinen Augen auch das Mitte der Wahl. Das macht Spaß, ist natürlich auch immer noch flexibel, dass man eben auch, ich sag mal, sowohl auf der flachen Strecke als auch im Gebirge oder vielleicht auch mal wirklich auch im Stadtverkehr damit noch einigermaßen fahren kann. Ist auch tatsächlich nach wie vor mein Lieblingsrad. Also man kennt ja den Spruch sicherlich von Hobbyradsportlern, ja, wenn N die Anzahl der Räder ist, die ich habe, dann ist N plus 1 genau die Anzahl der Räder, die ich bräuchte. Also ist eigentlich nie genug. Aber ja. Natürlich, trotzdem hat man irgendwie sein Lieblingsfortbewegungsgerät und tatsächlich mein Zeitfahrrad, das ich natürlich im Triathlon dann bei Windschattenverbotsrennen brauche. Fahre ich natürlich auch ganz gerne, aber bei weitem nicht so gerne wie das Rennrad, einfach weil die ganze Körperhaltung wirklich ja weniger angenehm ist, die ist vielleicht hoch aerodynamisch, aber im Zweifel auch nicht biomechanisch die angenehmste und vielleicht auch nicht die effizienteste. Deswegen also ein Rennrad, das man einigermaßen gut eingestellt hat, das auch in der Größe natürlich wichtig, ja in der Rahmengröße auch gut stimmt, ist, denke ich, schon so eine universelle Empfehlung, die man aussprechen kann. Aber tatsächlich, wenn man es eben alltagstauglich haben will, dann bitte auch an Schlechtwettervariante und auch an Beleuchtung denken. Und das will ich jetzt an der Stelle nicht vergessen, weil ich doch immer wieder auch jetzt nach wie vor sehe, dass es doch einige dann doch nicht so beherzigen. Auch wenn es vielleicht nicht immer auch im Stadtverkehr so cool ausschaut, aber ein Radhelm zu tragen ist eine sehr gute Maßnahme. Ja. Denn natürlich, wir haben beim Rad höhere Geschwindigkeiten, wir haben eine höhere Fallhöhe als beim Laufen. Und ganz wichtig, wir haben beim Radfahren auch viel mehr andere Verkehrsteilnehmer mit ähnlichen oder höheren Geschwindigkeiten. Deswegen also Kopfverletzungen. Ich habe es mehrfach im bekannten Freundeskreis erlebt. Also Gott sei Dank immer Helm getragen. Gehen deutlich glimpflicher aus, wenn man Helm trägt. Und ja, wer schon mal einmal einen Radunfall erlebt hat, wo eben Helm gebrochen war, der weiß, was den Menschen da entgangen ist, im positiven Sinne, also was ihnen erspart geblieben ist. Deswegen also, wenn jetzt auch zunehmend, gerade im Frühjahr jetzt auf das Rad gestiegen wird und die Sonne scheint, bitte auch an den Radhelm denken. Das ist mehr als nur, sage ich mal, guter Ton. Das ist wirklich auch ganz wichtig für die eigene Gesundheit.
Ja, super wichtig, dass du es nochmal angesprochen hast. Danke an der Stelle dafür. Ich bin ja auch in Berlin unterwegs und kann nur sagen, dass Leute sich überhaupt ohne Helm in den Berliner Straßenverkehr trauen, ist mir ein Rätsel, weil das kann auch wild sein. Aber na klar, auch wenn man weiter in irgendwie einem Dörfchen oder so unterwegs ist, man kann auch in ein Schlagloch fallen und dann umfallen oder so. Ne? Deshalb gut, dass du es nochmal angesprochen hast, dass da ja die Gesundheit wichtiger sein sollte als der Style. Und es gibt ja mittlerweile theoretisch auch hübschere Fahrradhelme als jetzt vielleicht früher noch, ne? Also kann man den ja auch dann passend zum Outfit gestalten, wenn es dann so aussehen soll. Aber ja, schönes Fazit auf jeden Fall. Freut mich auch zu hören, dass man mit theoretisch auf Freizeiträdern durchaus was erreichen kann. Das ist vielleicht dann auch ein niedrigschwelliger Einstieg. Und wenn es dann mehr sein soll, kann man sich ja nochmal mehr in das Thema Rennräder speziell und oder verschiedene Modelle und so reinfuchsen. Und da dann natürlich ganz wichtig, auch die richtig einstellen lassen, damit man dann am Ende nicht dadurch irgendwelche blöden Fehler macht oder so blöde Haltungsfehler am Ende rauskommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Olaf, war mir auf jeden Fall eine Freude. Danke für deine Zeit und die Einordnung heute. Ich durfte sehr viel lernen über das Radfahren. Bin auch ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Jetzt auch gerade, wo das Wetter so schön ist, habe ich irgendwie auch richtig Lust auf Radtouren. Also werde da auf jeden Fall selber auch noch mal ein bisschen reinschauen. Ja, hast du denn noch irgendwelche Anlaufstellen für unsere HörerInnen zu dir oder zu deiner Forschung? Gibt es da noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, da würde ich gerne Werbung machen an der Stelle für den Instagram-Kanal meines Arbeitsgruppenteams. Wir nennen uns H2-Biomechanik. H2, also einfach der Buchstabe H und 2, die Ziffer 2-Biomechanik, wie man es spricht. Da werden wir und machen wir auch natürlich schon seit einer ganzen Weile in regelmäßigen Abständen unsere aktuellen Publikationen, auch unsere aktuellen, sage ich mal, so Forschungs- Einblicke posten, das ist wirklich auch immer ganz kurzweilig, wie ich finde. Natürlich, das ist dann, sage ich mal, der seriöse Kanal. Wer es dann etwas weniger seriös mag, ich habe auch einen privaten Kanal, Olaf Überscher, also mein Name einfach zusammengeschrieben bei Instagram. Da sind dann mehr so die persönlichen Einblicke auch, also mit allen Up and Downs, die man dann so erlebt. Eben vor kurzem noch der Post mit der Plantarfaszitis oder dem Knochenmarködem. Jetzt so die ersten vorsichtigen Schritte mit auch den Rückschlägen, die dazugehören. Deswegen also, das dann so der authentische, ungefilterte Blick vielleicht auf das Leben des Biomechanikers im echten Leben. Aber in jedem Falle würde ich mich natürlich freuen, entweder auf dem oder auf einem anderen Wege dann mit den Hörerinnen und Hörern da in Kontakt zu kommen. Also gerne auch, wer konkrete Fragen noch hat, einfach mal melden. Das Schöne an der Sportwissenschaft ist eben natürlich auch, dass man ja immer auch in einer sehr niederschwelligen Ebene sich einfach austauschen kann. Also deswegen wirklich auch sehr gerne das als Einladung. Und vielen Dank, Jürgen, an dich für die Einladung diesen heutigen Podcast. Hat mir auch wirklich richtig Spaß gemacht. Ja. Waren viele, denke ich, auch interessante Themen und wichtige Themen, die wir heute angesprochen haben. Deswegen also macht weiter so. Ich höre euch jedes Mal wirklich gerne zu.
Super. Ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du nochmal irgendwann bei uns zu Gast bist. Hat mir auch große Freude bereitet. Und ja, alle Links, die du angesprochen hast, verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir raus. Liebe Zuhörenden, danke fürs Dranbleiben ganz bis zum Schluss. Abonniert uns gern, wenn ihr es noch nicht getan habt und folgt uns auch gerne rein auf Instagram unter achilles.running. Und dann sind wir nächsten Freitag wieder für euch am Start. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.